Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 8 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Fritz Hamann. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und nehmen vor Ort diesen Podcast auf. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
In der letzten Folge haben wir gehört, wie an Pfingsten 1924 in Hannover der Knochenrausch ausbrach. Hunderte Hannoveraner und Hannoveranerinnen machten sich einen Spaß daraus, die Leine auf der Suche nach menschlichen Knochenresten zu durchkämmen. Am Ende konnten Rechtsmediziner die gefundenen Knochen insgesamt 22 jungen Männern zuordnen. Das Werk eines Mörders aus dem homosexuellen Milieu. Bald rückte Hamann in den Fokus der Ermittler und gestand schließlich erst 7, dann immer mehr Tötungen.
In dieser Folge wollen wir Platz nehmen im Gerichtssaal. Denn Hamann und Kranz wird der Prozess gemacht. Fast 200 Zeugen werden vor Gericht geladen. Am Ende steht die Frage, kann Hamann für seine Taten belangt werden oder war er zum Zeitpunkt der Tötungen unzurechnungsfähig? Und inwieweit wird auch die Rolle der Polizei kritisch aufgearbeitet? Tobi, willkommen in meinem zweiten Wohnzimmer.
Wir stehen ja heute hier vorm Landgericht, mitten im Herzen von Hannover. Ich glaube, du musst noch mal erklären, warum gerade das Gericht dein zweites Wohnzimmer sein soll.
Also auf jeden Fall hat es nichts damit zu tun, dass ich mir so oft irgendwas zu Schulden kommen lassen würde. Ich gehe gerne als Zuschauer zur Verhandlung ins Gericht, denn ich finde es echt super interessant, dem Prozess zu folgen und mir einfach ein eigenes Bild zu machen.
Also ins Gericht, nicht vors Gericht.
Exakt. Das Gerichtsgebäude des Landgerichts wurde übrigens im Zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört und erst 1950 neu aufgebaut. Das neue Gebäude steht aber exakt an derselben Stelle. Also heißt, Hamann hat hier auch schon gestanden. Was mir wichtig für unsere heutige Folge ist. Alle Vorkommnisse und Zitate in dieser Folge haben wir den Gerichtsprotokollen entnommen. Es ist also alles wirklich genau so passiert, in all der Komik, in all der Skurrilität, wie wir es heute erzählen werden. Das will ich bei dieser Folge nochmal ganz besonders herausstellen. So, Tobi, was meinst du, mit was für einem Gefühl hat Hamann hier wohl gestanden?
Angst? Aufregung, Neugier,
vielleicht sogar Freude.
Es liegt dichter Nebel über Hannover, wie es ihn lange nicht mehr gegeben hat. Die Stadt ist in Aufruhr, Spannung liegt in der Luft. Das Jahrhundertspektakel steht an, das die Menschen in Scharen anzieht. Der Massenmordprozess gegen Fritz Hamann und Hans Kranz. Die Anklage gegen Hamann lautet auf 27-fachen Mord. Kranz wird der sogenannten vorsätzlichen Überredung und Anstiftung zum Mord in 2 Fällen angeklagt. Für den Prozess wurde der Schwurgerichtssaal extra umgebaut und vergrößert, um die Massen an Zuschauern aufzunehmen. Über 150 Personen haben Platz im Saal. Davon sind 21 Plätze reserviert für ausgesuchte Vertreter der lokalen, nationalen und sogar internationalen Presse aus Amerika und Frankreich. Etwa 50 Plätze nehmen hohe Repräsentanten aus Politik, Polizei und Justiz ein. Und natürlich die Angeklagten, ihre Verteidiger, die Staatsanwaltschaft, Richter, Beisitzer, Schöffen, Gutachter, Protokollführer, Schutzpolizisten und Justizbeamte. Für die restlichen 80 Plätze wurden Eintrittskarten verkauft. Wie für eine Kinovorstellung. Und die Einwohner Hannovers stehen tatsächlich stundenlang Schlange, um eine dieser Eintrittskarten für die große Vorstellung zu ergattern. Und damit zu Zeitzeugen des geschichtsträchtigen Spektakels zu werden. Unter ihnen sind erstaunlich viele Frauen. Es ist wohl der erste dokumentierte True-Crime-Hype in dieser Art.
Donnerstag, 4. Dezember 1924. Erster Prozesstag. Hamann wird in blauer Haftkleidung und gefesselt an zwei Beamte aus dem Gerichtsgefängnis in den Schwurgerichtssaal geführt. Sein Weg ist zwar polizeilich abgesperrt, aber anwohnende Hannoveraner hängen in den Fenstern, um einen Blick auf diesen Hamann, den gesuchten Werwolf, zu erhaschen. Für ein paar Schnappschüsse haben sich besonders schlaue Fotografen auf dem Hof des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums versteckt, das Hamann auf seinem Weg passieren muss. Aber der Werwolf und seine Bewacher haben gar nichts gegen ein paar Fotos. Sie lächeln sogar für die Kameras. Ernster dagegen ist Hans Kranz, der Minuten später, ebenfalls an zwei Polizisten gefesselt, aber in Zivilkleidung, denselben Weg nimmt. Das Bild von Hamann könnt ihr euch übrigens anschauen auf unserem Instagram-Kanal unter mordvorort-podcast. Um Punkt 11 Uhr betreten Hamann und Kranz den Gerichtssaal. Hamann spielt den charmanten Gastgeber und wünscht den hohen Beamten, die seinetwegen gekommen sind, einen guten Tag.
Im Gerichtssaal stehen zwei große Tafeln mit den Grundrissen von Hamanns Zimmern in der Neuen Straße und Roten Reihe. Im Raum nebenan befindet sich die Asservatenkammer, gefüllt mit 100 Kleidungsstücken, vom Hosenträger bis zum Hut, fast wie ein kleiner Bazar. Alles Kleidungsstücke, die bei der Ausstellung im Innenhof der Polizei erkannt wurden. Außerdem steht dort Hamanns Bett, diverse Messer und sein Fleischwolf. Vor allem für die Presse sind das begehrte Motive, aber der Richter untersagt das Fotografieren, es dürfe nur gezeichnet werden. Zur Begrüßung macht er außerdem klar, dass er den Prozess innerhalb von 2 Wochen über die Bühne bringen möchte. Ein erster Zwischenruf von Hamann. Das sei alles nicht nötig, es gehe auch schneller. Er verlangt sogar, noch vor Heiligabend geköpft zu werden.
Bevor es nun losgehen kann, fallen dem Richter erstaunlich viele Operngläser in den Zuschauerreihen auf. Niemand möchte ein Detail verpassen. Jeder einen besonders guten Blick auf Hamann und die Asservate haben. Aber Operngläser? Das geht dann doch zu weit. Die Zuschauer werden ermahnt. Dann können endlich die Personalien der Angeklagten und ihre Vorstrafen festgestellt werden. Und Hamann beginnt zu erklären, warum es ihn anfänglich zum Hauptbahnhof zog. Als Händler für Fleisch und Kleider passte er die Hamsterzüge ab.
Nach einer kurzen Prozesspause muss die Öffentlichkeit erstmals draußen bleiben. Hamann erzählt, wie er tötete, wie er zerstückelte und wie er Kranz kennenlernte. Ein damals total ausgehungerter, abgerissener Junge, den er mitleidig zum Essen einlud und sich dann um ihn kümmerte. Doch Kranz gab das Geld, das Hamann verdiente, für leichte Damen aus. Und Hamann belastet ihn schwer. Er muss gesehen haben, wie ich morgens mit einer Leiche im Bett lag, stenografiert der Protokollführer. Und weiter, er kam auch mal, als eine Leiche im Butzenschrank lag und suchte was, da hat er auch die Leiche gefunden. Als nächstes sagt Kranz aus, ruhiger und sachlicher. Er habe beim besten Willen nichts von Hamanns Morden gewusst, habe weder Leichen im Bett noch im Schrank gesehen. Wenn er Hamann nach den Jungen gefragt habe, habe dieser gesagt, sie seien abgereist. Um 16 Uhr endet der erste Prozesstag.
Freitag, 5. Dezember, 2. Prozesstag. Kranz behauptet, er habe zwar häufig bei Hamann gewohnt, sich aber selbst versorgt. Hamann widerspricht und schluchzt. Kranz habe von seinem Geld gelebt und wenn er weiter lüge, werde er noch mehr erzählen. Kranz habe schließlich alles gewusst, alles. Der Richter hakt nach. Warum hast du die Leichen dann vor Kranz versteckt? Ganz einfach, sagt Hamann, weil Kranz so etwas nicht sehen konnte. Nachdem er es einmal sah, ihm wurde schlecht.
Dann beginnt die erste Besprechung der einzelnen Fälle. Hamann gesteht die Tötungen von Friedel Rothe, Fritz Franke, Wilhelm Schulze, Roland Huch, Ernst Ehrenberg, Heinrich Struß, Paul Broniszewski, Richard Gräf, Willi Erdner und Heinz Brinkmann. Oder er hält seine Täterschaft zumindest für möglich, denn meist erinnert er sich nicht an Namen und Gesichter. Hans Sonnenfeld und Hermann Wolf habe er aber nicht getötet.
Samstag, 6. Dezember, 3. Prozesstag. Hamann gesteht die Tötungen von Ernst Spieker, Heinrich Koch, Hermann Speichert, Alfred Hochrewe, Wilhelm Apel, Robert Witzel, Heinz Martin, Erich de Vries, Friedrich Koch, Fritz Wittig und Adolf Hanappel. Nicht getötet habe er Willi Sänger, Hermann Bock und Friedrich Abeling. Wenn Kleider von ihnen gefunden wurden, solle das Gericht bitte bedenken, dass er sie als Händler auch gekauft haben könnte. Er habe sogar einen Gewerbeschein. Adolf Hennies habe er auch nicht umgebracht. Das seien nämlich Granz und Witkowski gewesen.
Nach einer kurzen Prozesspause liegen plötzlich mehrere Pakete und eine Kiste mit Knochen und 4 Schädeln auf dem Richtertisch. Die Gerichtsmedizin bestätigt, dass es sich um die Überreste von mindestens 22 jungen Männern handelt, deren Gliedmaßen mit scharfen Instrumenten abgetrennt wurden. Hamann stellt klar: Die Schädel sind nicht von mir. Ich habe alle Schädel zertrümmert.
Montag, 8. Dezember, 4. Prozesstag. Der ermittelnde Kriminaloberinspektor und der Untersuchungsrichter treten in den Zeugenstand. Beide sind fest von der Mitschuld Granz überzeugt. Danach bestätigen 2 Kriminalwissenschaftler, dass es sich bei dem Blut in Hamanns Zimmer um menschliches Blut gehandelt habe. Außerdem sei eine Flasche mit Fett gefunden worden, bei der nicht mehr festgestellt werden könne, ob es sich um menschliches Fett handele. Hamann versteht sofort, dass hier der Kannibalismus der Leichen angesprochen wird. Lachend und verärgert zugleich sagt er zum Richter: Hör zu, lass das. Das Gerede von diesem verkauften Menschenfett und Menschenfleisch ist wirklich Blödsinn.
21 Zeugen aus Hamanns Umfeld füllen den Rest des Tages. Der Friseur Fridolin Wegehenkel und der Rest der Fleisch- und Kleiderfreundschaft von Klein Venedig. Alle belasten Hamann. Frau Engel, die mit Abstand am meisten profitiert hat, belastet ihren einstigen Mieter am stärksten. Kurz vor Ende des Prozesstages wird es dann noch einmal laut im Gerichtssaal. Christoph Klobes, der Zigarrenhändler, ist als Zeuge geladen und berichtet sichtlich verärgert, wie er mehrfach die Polizei auf Hamanns Verbrechen hingewiesen habe und nichts sei erfolgt. Hamann gefällt es nicht, wie negativ Klobes über seine Freunde bei der Polizei spricht. Er nennt Klobes einen verdammten Lügner und Klobes brüllt zurück: Von einem Lumpen wie dir lasse ich mich nicht beschuldigen. Am lautesten aber brüllt der Richter. Er lässt Zeuge Klobes aus dem Saal führen.
Dienstag, 9. Dezember, 5. Prozesstag. Erinnern wir uns zurück an den mysteriösen Detektivausweis, den Hamann immer dabei gehabt hat. Heute tritt tatsächlich ein ehemaliger Beamter auf, der mit Hamann in eben jener Detektei gearbeitet habe. Dem Ex-Polizisten wird Schritt für Schritt nachgewiesen, dass er mehrfach von Hamann Geld und Geschenke angenommen habe. Aber Fleisch? Nein. Bei einem Frühstück mit Hamann habe er sein eigenes Butterbrot dabei gehabt.
Mittwoch, 10. Dezember, 6. Prozesstag. Hamann begrüßt die für den heutigen Tag geladenen Zeugen zuvorkommend. Als das Schulgericht nach kurzer nicht öffentlicher Sitzung die Öffentlichkeit wiederherstellen will, hebt er mahnend den Finger. Also das geht nicht, denn jetzt kommen die Schweinereien. Immer wieder gibt es zudem neue Belastungen von Hamann gegen Granz. Dann treten die ersten Angehörigen in den Zeugenstand. Als erster Vater erscheint Georg Witzel. Witzel belastet die Polizei schwer. Er habe nicht nur gleich nach dem Verschwinden seines Sohnes Robert Vermisstenanzeige erstattet, sondern auch auf einen Freund Roberts hingewiesen, der Näheres wissen müsse. Doch den habe die Polizei zuerst gar nicht, dann nicht richtig vernommen.
Donnerstag, 11. Dezember, 7. Prozesstag. Hamann steigert sich in seinem Zorn auf den einst so geliebten Granz. Granz sagt, vor lauter Hass vermische Hamann Dichtung und Wahrheit. Es folgen die Befragungen der Angehörigen Rothe, Franke, Schulze, Huch, Ehrenberg und Struss.
Freitag, 12. Dezember, 8. Prozesstag. Die Angehörigen de Vries identifizieren als erste die Kleider ihres toten Sohnes Erich. Danach kommen die Angehörigen Koch und Broniszewski. Die Mutter von Paul Broniszewski weint so laut, dass sie kaum ein Wort sagen und nur auf eine Sportjacke zeigen kann, die ihrem Sohn gehörte. Die Dauerzeugin Frau Engel bestätigt, sie habe Broniszewskis Sportjacke von Hamann gekauft. Der schüttelt den Kopf und schimpft, die Engel müsse mal einen auf den Zylinder kriegen. Es folgen die Angehörigen Gref, Brinkmann und Wolf, die hörbar aufgebracht sind. Die Polizei sei genauso schuldig wie Hamann. Der Richter schreitet ein. Also jetzt reicht's, Ruhe, zum letzten Mal. Es geht um Hamann und nur um Hamann und nicht um die Polizei.
Samstag, 13. Dezember, 9. Prozesstag. Die Angehörigen Henjes, Spieker und Hanappel treten in den Zeugenstand. Dabei kommt es fast zu einem Zwischenfall, als Jakob Hanappel dem Halunken auf der Anklagebank, wie er schreit, an den Kragen will. Er wird gebändigt und zur Ordnung gerufen. Aber seiner Frau wird das Weinen gestattet.
Montag, 15. Dezember, 10. Prozesstag. Die Angehörigen Sänger, Hohgräfe und Apel erkennen die Kleidungsstücke ihrer ermordeten Kinder. Die Angehörigen Speicherts klagen schluchzend und lautstark die Polizei an. Sie seien es, die ihren Sohn auf dem Gewissen hätten. Der Richter sorgt auch in diesem Fall für Ruhe, während Hamann nahezu gleichgültig am Weinen der Mütter vorbeisieht.
Dienstag, 16. Dezember, 11. Prozesstag. Es folgen die Angehörigen Wittig, Abeling, Martin und nochmals Witzel. Josephine Witzel erzählt, wie sie nach Hamanns Festnahme von einem Polizisten trotz wichtiger Angaben weggeschickt wurde. Johanna Martin fleht Hamann unter Tränen an, ihr wenigstens den Todestag ihres Sohnes Heinz zu nennen. Aber Hamann zuckt nur die Achseln. Die Mutter des toten Friedrich Abeling klagt, wenn Hamann nicht wisse, wo ihr Sohn geblieben sei, dann müssten es doch Granz oder Frau Engel wissen.
Mittwoch, 17. Dezember, 12. Prozesstag. Die Schwester des ermordeten Gustav Keimes setzt den Schlusspunkt unter die traurige Prozession der Angehörigen. Obwohl Keimes nicht zu den offiziell anerkannten Opfern gehört, wirft sie dem Schwurgericht entgegen, wenn ihr befohlen werde, nicht zu sagen, was sie von der Polizei halte, trete sie von ihrem Eid zurück. Die Beweisaufnahme ist beendet.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Tobi. Wir machen jetzt mal das, was damals vor Gericht ja unterbunden wurde. Wir sprechen über eine mögliche Mitschuld der Polizei am Fall Hamann. Was würdest du sagen? Hätten Morde verhindert werden können, wenn die Polizei früher gehandelt hätte?
Definitiv. Es gab ja so viele Hinweise auf Hamanns seltsames Verhalten, aber die Beamten haben ihn ja nicht ernsthaft überprüft. Er war ihnen, glaube ich, als Informant einfach zu wichtig und zu wertvoll und stand damit ja, vielleicht auch irgendwie unter dem Schutz der Polizei. Ich denke, wäre er kein Spitzel gewesen, hätten sie ihn früher und gründlicher durchsucht.
Ja, das hat ihm den perfekten Deckmantel gegeben.
Was mir immer noch richtig Gänsehaut bereitet, ist der Moment, in dem die Polizei sein Zimmer auf der Suche nach Friedel Rothe durchsuchte. Du musst dir mal vorstellen, das Zimmer war 7 Quadratmeter groß, ein einziges Zimmer. Was haben die Beamten denn in dem Zimmer gemacht, dass sie den Kopf nicht hinterm Ofen entdeckt haben?
Ja, keine Ahnung. Das ist das Tragische an dem Ganzen. Also das war ja sogar direkt nach dem ersten Mord. Wenn sie den Kopf einfach gefunden hätten, hätten nicht mindestens, müssen wir sagen, 23 weitere Jungen sterben müssen.
Ich glaube auch, ein Teil des Problems war, dass die Polizei Hamann einfach massiv unterschätzt hat. Klar, er war ein Kleinkrimineller und hatte auch viele Anschuldigungen im Hals, aber irgendwie wirkte er auch harmlos. Das haben wir ja immer wieder gelesen, dass die Leute ihn als komisch, aber letztendlich harmlos angesehen haben. Der nette Händler von nebenan irgendwie, bei dem man immer mal was Günstiges abstauben kann.
Da sind die Polizisten wahrscheinlich ja in eine ähnliche Falle getappt wie seine Nachbarn. Die haben ja auch weggesehen, weil sie von Hamann profitiert haben. Er hatte günstig Kleider und Fleisch angeboten und da wollte ja keiner so genau hinschauen, woher das jetzt letztendlich kam. Und den gleichen Fall sehen wir bei den Beamten auch, nur dass es halt statt Kleidung und Fleisch die Spitzeltätigkeiten gab.
Und Mannbier.
Letztendlich muss man aber auch sagen, die Polizei war damals natürlich auch noch nicht so gut vernetzt wie heute. Also man konnte nicht einfach im Computer unter dem Schlagwort Hamann nachsehen, wer was über diesen Typen mal zur Anzeige gebracht hat. Und die Polizei war einfach noch völlig analog unterwegs. Und wenn man dann an wechselnde Beamte geriet, ja, also war ja fast klar, dass nicht jeder die volle Akte Hamann kannte. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Polizei war ja massiv unterbesetzt. Und die verschwundenen Jungen natürlich nicht die einzigen Fälle, die die Polizei damals beschäftigt haben.
Ich finde es nur schade, dass diese Diskussion damals nicht so reflektiert, sondern tatsächlich ja vehement unterbunden worden ist, ja. Aber vielleicht waren die psychiatrischen Sachverständigen ja fortschrittlicher in ihren Gutachten zu Hamanns seelischer Verfassung.
Am gleichen Prozesstag äußern sich die Sachverständigen über eine eventuelle Seelenstörung bei Hamann. Wäre er als schuldfähig einzustufen, würde das zwangsläufig die Todesstrafe bedeuten. Würde er aber zu den Zeiten der Tötungen als unzurechnungsfähig gelten, dann müsste er den Rest seines Lebens in einer geschlossenen Heilanstalt verbringen. Und wir wissen ja, Heilanstalten lösen zeitlebens größte Angst in Hamann aus. Er ist eher bereit zu sterben. Deshalb nutzt er während des Prozesses jede Gelegenheit, um klarzumachen, er sei zurechnungsfähig und ihn müsse der Tod erwarten. Mit größter Anspannung folgt er nun dem Ergebnis der Sachverständigen. Und die sind sich einig. Hamann sei sittlich verwahrlost, aber sicher nicht krank. Es wäre außerdem kaum wahrscheinlich, dass Hamann Epileptiker sei. Immerhin habe man ihn in Haft beobachtet und dort hätte er keinen Anfall gehabt. Damit ist es besiegelt. Laut Gutachtern gilt Hamann als zurechnungs- und damit voll schuldfähig. Hamann kann aufatmen, wenn man so will.
Nach der Prozesspause folgen die Plädoyers. Zuerst ergreift die Staatsanwaltschaft das Wort. Keines Menschen Auge habe je gesehen, keines Menschen Ohr je gehört, was sich in Hamanns Zimmern zugetragen habe. Dennoch habe man jetzt ein klares Bild gewonnen. 9 Fälle habe Hamann ohne Einschränkungen zugegeben, 12 Fälle seien höchstwahrscheinlich, 6 bestreite er. In jedem Fall wäre man entschlossen gewesen, sogar gegen die Wissenschaft zu kämpfen, wenn sie die Zurechnungsfähigkeit Hamanns verneint hätte.
Danach ist die Gegenseite an der Reihe. Hamanns Verteidiger drückt zunächst sein tiefstes Mitgefühl für die Eltern aus. Er hält kein richtiges Plädoyer, denn er sei überzeugt, dass 26 der angeklagten 27 Fälle bewiesen seien. Er wolle dazu beitragen, dass Recht geschehe. Auf Totschlag könne er nicht plädieren, dafür seien die Taten Hamanns zu schwer. Auf Mord aber auch nicht, sonst leide sein Ruf als Verteidiger. Also solle das Gericht entscheiden.
Donnerstag, 18. Dezember, 13. Prozesstag. Die Staatsanwälte halten auch Granz für überführt, Hamann in 2 Fällen zur Tat angestiftet zu haben. Granz Verteidiger hingegen hält die Beweise für nicht erbracht und fleht die Geschworenen an, seinen Mandanten freizusprechen. Das letzte Wort gehört den Angeklagten. Granz beteuert nochmal seine Unschuld. Und Hamann sinniert schon über seinen Abgang. Man mache es kurz, ich warte auf das Schafott als Erlösung.
Freitag, 19. Dezember, 14. und letzter Prozesstag. Das Schwurgericht spricht Fritz Hamann in 3 Fällen frei und verurteilt ihn in 24 Fällen zum Tode. Die Fleischfrage, also ein möglicher Kannibalismus Hamanns, konnte nicht bewiesen werden. Granz wird als Anstifter und wegen Beihilfe ebenfalls zum Tode verurteilt. Sein Verteidiger kündigt Revision an. Hamann verzichtet auf alle Rechtsmittel. Er verabschiedet sich in einem Abschiedsbrief mit den Worten: Mutter, ich komme. Du warst die Beste. Eben dieser Abschiedsbrief birgt noch viel mehr Brisantes. Informationen, die den Prozess und das Urteil aus den Angeln heben werden.
Ach, warte nur ein Weilchen. Bald kommt Hamann auch zu dir. Mit den kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze. Aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste. Und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, Granz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.